Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Ich gucke hier aus dem Fenster auf einen so unglaublich schönen Herbstbaum.
Oh.
Der ist so richtig gelb, braun, golden. Oh, richtig, der ist richtig schön.
Geil.
Von diesem dunkelroten sind jetzt leider die Blätter ab, aber hier vor mir ist es richtig schön. Also ich hoffe, du hast genauso einen schönen Herbst wie ich.
Ja, also ich sitze halt in einer geschlossenen Box, aber ich glaube, draußen ist irgendwo Herbst. Ja, ich kann hier ja nicht rausgucken.
Ja, nee, du
alles
kannst
für
nicht
den
rausgucken.
Ton.
Das ist wirklich, sorry, Leute.
Ja, nee, eine Fensterscheibe ist ja auch okay, so, aber es
genau, weil
geht
eine Fensterscheibe und jetzt habe ich natürlich, sehe ich natürlich, dass die definitiv mal geputzt werden muss.
Gut, das ist natürlich, ne? Jetzt ist der Rest.
Jetzt müssen wir leider aufhören.
Jetzt müssen wir schnell
jetzt
machen.
Jetzt müssen wir leider aufhören mit dem Podcast, denn ich habe eine Agenda. Unser heutiges Thema ist ein Thema, in dem jetzt bei vielen Podcasts wurde es schon thematisiert. Die Haftbefehl-Story auf Netflix ist ja rausgekommen.
Ja.
Und wir wollten darüber einmal sprechen, weil es natürlich um psychische Erkrankungen geht. Und diese drei Aspekte wollen wir einmal beleuchten. Du hast die gestern oder so gesehen?
Extra
oder vorgestern?
Für euch. Extra für dich, für euch,
ja.
Habe ich sie gesehen.
Jetzt ist ja bei dir noch am frischesten. Ich
ja.
Habe die ja vor einer Woche gesehen. Und erzähl. Was?
Ja, deswegen, das fand ich eigentlich auch eine ganz gute Sache, die besonnen, also direkt davor zu sehen. Also, ich finde die grundsätzlich gut. Also ich finde, jetzt, mein Mann hat mich gestern super ausgelacht, weil ich meinte, ich finde es schön geschnitten. Und dann meinte er, ich bin wie so eine ältere Dame, die durch eine Ausstellung geht und sagt, aber war schön gehängt. Ja, aber ich fand das Licht total gut gemacht. Ich fand wirklich, ist schön geschnitten, gut erzählt. Also ich fand, es war vom Entertaining-Faktor, war es super.
Ja, und man muss ja einmal, um da nur so reinzugrätschen, ist es ja für dich inhaltlich ist es jetzt nichts, was du noch nicht gehört hast.
Ja, genau. Das war so ein bisschen die zweite Sache, dass so, ich muss sagen, zusammenfassend könnte man es mit, ich verstehe den Hype nicht, weil es gibt ja viele sehr gute Dokus.
Ja, aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass die meisten Menschen sich mit dem Thema nicht so aktiv auseinandersetzen wie wir.
Genau, das habe ich daraus geschlossen auch und war richtig erstaunt mindestens darüber, weil ich habe natürlich irgendwie so Vorberichte gehört oder so Kommentare dazu und da wurde viel gesagt so, ja, oh, dass man so krasse Einblicke in diese Sucht hat. Und da muss ich sagen, ja gut, das ist halt mein Job. Jeden Tag. Und ich finde, die Einblicke, die dort gegeben werden, auch nicht so ganz authentisch, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mir daraus schließe, dass davon schon Leute so richtig vom Hocker gehauen werden, dann muss ich sagen, haben wir wirklich noch viel Aufklärungsarbeit vor uns.
Ja, das finde ich nämlich auch. Also ich finde, das ist das, was es zeigt. Mhm. Also mich hat sie gefesselt, weil ich aber auch, genau, ich finde sie gut gemacht und ich finde das einfach, also was ich mich gefragt habe, die haben es ja gedreht, bevor dieser Crash dann von ihm kam.
Genau, ich glaube, es war anders geplant.
Genau, und das finde ich ja, ist natürlich, ich sag mal, für einen Regisseur wahrscheinlich genial, dass das dann passiert ist.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und das war, glaube ich, nicht der Plan. Und die Frage ist so ein bisschen, ist das passiert, weil die da so drüber geredet haben, weil sie viel doch aufgewühlt und gesprochen haben? Oder war das jetzt ein Zufall? Weil ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, du machst so eine Doku über dich, du hast Leute immer bei dir, die begleiten dich über anderthalb Jahre, man reflektiert doch mehr Verhalten, ohne dass die das, glaube ich, bewertet haben, was er da macht, sondern du redest halt drüber, wie du dich fühlst, was der Plan ist und deine Geschichte willst du erzählen.
Ja.
Und dann kommt so viel hoch, dass es dann total crasht.
Ja, ist auf jeden Fall ein ganz spannender Gedanke. Was hat denn die Doku selber dann verursacht? Aber ich glaube also an sich, ich glaube jetzt nicht, dass ohne die Doku es nicht zum Zusammenbruch gekommen wäre. Und ich glaube auch, dass der hat ja irgendwie vorher schon mal so ein Drehbuch. Er wollte ja eigentlich das als Film, glaube ich, haben, sein Leben. Und da wird das ja auch runtergeschrieben haben. Und deswegen, ich glaube nicht, dass er jetzt zum ersten Mal da, was weiß ich, über seinen Vater nachgedacht hat oder so. Ja, aber es ist auf jeden Fall, war es auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um ja zu zeigen, wie sowas sich auch, ich finde, vor allen Dingen auch sehr rasant entwickeln kann. Weil das sind ja im Grunde, dieser Zerfall ist ja schon, ja, sagen wir, beeindruckend. Und es ist ja ein ganz kurzer Zeitraum, in dem das wirklich dann komplett zum Erliegen kommt. Auch in Bezug auf die lange Suchterkrankung. Also die bestand ja sehr, sehr lange und in Anführungszeichen hat es ja immer funktioniert. Und dann kommen wir wirklich zu dem Zeitpunkt dazu, wo es halt nicht mehr funktioniert einfach.
Aber vielleicht ist es natürlich auch, also wir können ja einmal so anfangen, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht, also wir haben ja gesagt, wir teilen das Ganze in die Erkrankungen, die vorliegen und besprechen die nochmal, auch wenn wir in unserem Podcast schon Folgen zu den jeweiligen Erkrankungen haben. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören.
Ja.
Aber war es uns irgendwie doch wichtig, da das einmal so aufzuflitzen. Was würdest du denn sagen, liegen, also gut, die Suchterkrankung, ich sag mal, die ist recht. Also die würde ich mir zutrauen zu diagnostizieren.
Die ist recht präsent, ne?
Die ist recht
ja,
präsent.
Wobei ich da auch sagen muss, aus fachlicher Sicht, wenn ich das diagnostiziere, das ist ja nicht nur die Abhängigkeit von Kokain, sondern mindestens von Tabak sieht man. Ich weiß nicht, wie es mit Alkohol ist, das ist auch sehr oft, geht das gemeinsam einher. Das ist jetzt da nicht gezeigt, aber kann eben auch eine Rolle gespielt haben. Und ich weiß auch nicht, inwieweit noch ein schädlicher Cannabisgebrauch da ist oder sonst irgendwie was. Das ist nicht gestreift in der Doku, aber wenn man jetzt auch für diejenigen unter euch Hörerinnen, die auch Fachpersonen sind, das ist nicht immer eine singuläre Sucht. Also deswegen, da sehe ich auch mehrere Süchte. Ich weiß auch nicht, wie es mit in den finanziellen Sphären, in denen man da ist, weiß ich auch nicht, inwieweit nicht noch ein impulsives Kaufen zum Beispiel vorliegt. Weil nur weil einer nicht verarmt, weil er halt unendlich viel Geld hat, kann das trotzdem eine Rolle spielen. Und das in einer Szene deutet er das so an, dass er sagt, ja, dann baut er Scheiße und dann muss er gucken, dass alle wieder happy sind. Hier Gucci, da Gucci und so weiter. Ne? Also das kann auch ein impulsives Kaufen sein. Das ist auch ein exzessives Verhalten, was zu Sucht gezählt werden kann. Genau, deswegen, ich würde gar nicht mal nur diese Kokainsucht sehen, sondern da liegen ganz viele Sachen vor.
Hört ihr den Hahn im Hintergrund?
Also ich höre ihn nicht, aber ich höre nicht alles, was auf der Aufnahme ist. Das wäre sehr lustig.
Ja, ich wohne nämlich jetzt neben einem Hahn.
Oh, schön. Da gibt es auch manchmal Beef in der Nachbarschaft. Habe ich auch schon mitgekriegt. Der
Wirklich?
Hahn muss weg.
Nein, der Hahn muss bleiben. Der ist toll. Ja. Morgens um 5.
Genau.
Ich liebe es. Aber wir sind halt auch um 5 wach, deswegen ist egal. Ja, interessant. Ach, über dieses impulsive Kaufverhalten, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber es geht wahrscheinlich mit einher. Oder ist das nicht vielleicht das schlechte Gewissen?
Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das sozusagen jetzt ein rein technischer Vorgang ist, dass er sagt, 3 Gucci-Taschen nach 2 Tage Absenz von meiner Familie oder was weiß ich. Also es wird ja auch gar nicht gesagt, für wen er da jetzt wie was kauft. Aber ich sag nur, das sind alle Dinge, die ich jetzt, wenn ich jetzt den iCode in meiner Sprechstunde hätte, dann würde ich das alles abfragen. Dann würde ich fragen beim Kaufen, also vielleicht hat er ja einen Assistenten, der das für ihn macht oder was, ne? Dann wäre das natürlich nicht der Fall, aber wenn er da selber am Handy sitzt und dann den Warenkorb voll macht und dann abschickt, kann das schon sein, dass das auch ein Suchtverhalten ist. Und auch, es geht ja immer ums Dopamin im Hirn. Da müsste man halt eine Verhaltensanalyse machen und schauen, ist das hier vorliegend oder nicht? Und das sind so die Sachen, die ich jetzt beim einmal kurz drüber gucken durch diese Doku, die, wo ich gleich schon mir die Sektionen in meinen Diagnosewerken ankreuze.
Einsortierst, ne?
Genau, ja. Genau.
Okay, aber dann haben wir ja noch eine andere Krankheit, nämlich, oder?
Ja.
Hast du schon vor angedeutet?
Genau, also wir haben auf jeden Fall eine depressive Erkrankung vorliegen. Da ist jetzt sehr schwer, also das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil von Suchtverhalten oder Suchtmittelkonsum, insbesondere Amphetamine, sind natürlich depressive Verstimmungen die Folge. Und es hat jetzt hier, wenn man eine Anamnese machen würde, hat der Konsum ja sehr früh begonnen. Und deswegen kann man jetzt nicht genau sagen, was war zuerst da. Also es ist schwierig zu diagnostizieren. Hat jemand dann angefangen, Drogen zu nehmen als Selbstmedikation, weil er unter Depressionen litt? Oder hat jemand als Folge von Drogenkonsum Depressionen entwickelt? Ich würde hier auch aufgrund der Familienanamnese denken, es greift hier herrlich ineinander und es liegt beides vor. Also jemand hat alle Anlagen vererbt bekommen für Depressionen und
ja, vor allem, weil es auch in der Familie viele gab wahrscheinlich.
Ja, genau, das wird da auch
wird ja angedeutet. Ja.
Für solche Informationen wäre ich immer sehr dankbar. Das ist in der Praxis selten, dass man weiß, was der Bruder vom Opa Onkel gemacht hat und ja, so weiter. Ne? Also, aber das ist da sehr gut beschrieben. Und gerade auch, weil ja in älteren Semestern häufig sind ja Leute nicht diagnostiziert. Suizide sind ja aber zählbar, egal wie wir mit psychischen Erkrankungen umgehen. Und das ist, liegt ja da in der Familie vor. Deswegen, also der, was weiß ich, Onkel vom Vater oder was weiß ich, der war ja nicht in Behandlung. Aber anhand seines Todes, der eben bekannt ist, kann man eben Rückschlüsse ziehen, dass vermutlich eine Depression vorlag.
Ja, wahrscheinlich. Was mir jetzt gerade einfällt, Vero, ist für die Leute, die diese Doku noch gar nicht gesehen haben, könnten wir vielleicht ja auch eine kurze Zusammenfassung machen. Also ich meine...
Ja? Ja, worum geht's denn, Anna?
Ja, also uns ist jetzt gerade just aufgefallen, dass vielleicht einige von euch die Doku noch nicht gesehen haben. Also für alle diejenigen, die die Doku noch nicht gesehen haben, ist eine Doku auf Netflix über Aykut Anan, der als Rapper bekannt ist, Haftbefehl. Und der hat quasi mit einem Team anderthalb oder zweieinhalb Jahre?
Ich weiß gar nicht.
Ja, irgendwie so sein Leben begleiten lassen. Und es ging ihm vor allem darum, er wollte die wahre Geschichte von Haftbefehl erzählen. Und in dieser Geschichte siehst du quasi den Absturz des Aykuts, der später in der Klinik landet wegen exzessiven Kokaingebrauchs. Er sagt selber, er hat mit 13 angefangen, Kokain zu nehmen. Vorher kurz Cannabis, aber war langweilig. Und er kennt quasi das Leben nicht. Und an dieser Doku ist, die ist relativ deutlich und offen erzählt. Die Familie wird auch thematisiert. Aykut Anans Vater hat sich das Leben genommen, da war er 14. Das hat er nicht verarbeitet. Also hat er in dem Fall nur so verarbeitet, indem er sich quasi betäubt hat, immer weiter mit Kokain. Und hat dann als einziges Ventil eigentlich die Musik nur gefunden, ne? Texte darüber zu schreiben, wie es ihm geht. Er ist in Frankfurt aufgewachsen, im Ghetto, sag ich mal, wenn man das so sagen kann. Umgeben von Armut vor allem, aber wo ja auch die Frage ist, ne? Der Vater hatte manchmal Millionen zu Hause und dann wieder gar nichts. Also da liegt ja auch definitiv irgendwas vor, würde ich sagen.
Ja, ja, da habe ich auch gedacht, das könnte zum Beispiel auch eine Spielsucht sein.
Ja.
Das wird auch nicht benannt. Da sagen die einfach, ach, der musste immer zocken. Also das ist ja eine Krankheit, das ist ja nicht eine Charaktereigenschaft.
Ja, ich habe schon gedacht, ob sie das quasi, weil der schon verstorben ist,
ja,
ob sie da die Grenze gezogen haben und weil man sie auch nicht 100% wahrscheinlich so nachweisen kann. Aber genau, ist natürlich extrem, ne? Du wächst in so einem Ghetto-Viertel auf und hast teilweise eine Million unter deinem Teppich liegen und dann wieder nichts. Das ist natürlich auch, geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Auf jeden Fall, da sieht man auf jeden Fall relativ deutlich und schonungslos den Absturz. Mich hat die Doku mitgenommen, aber vor allem, weil ich dachte, okay, sehr gut, dass man das so sieht, denn die Anhänger von einem Haftbefehl ist natürlich eine Gruppe, die man nicht unbedingt kriegt. Ist eine Gruppe, die das wahrscheinlich auch eher verherrlicht, ne? In Hip-Hop-Kreisen wird das Ganze feiern, kiffen, saufen, irgendwie so Koks und Nutten nach dem Motto, wird immer so glorifiziert. Und gerade wenn man, finde ich, in der Doku auch das Publikum sieht, ist es einfach ein sehr junges Publikum. Und dafür finde ich super, dass so jemand dann das macht. Nicht uneigennützig, glaube ich auch, aber dass jemand das macht und so, da habe ich nur gedacht, ja, okay, hoffentlich ist das ein erster Anstoß, noch mehr in Aufklärung zu gehen, weil was ich mich immer so frage, ist bei so einer Doku, mich fasziniert die Krankheit, weil ich mich, also ich habe Queer Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen und seitdem habe ich halt eine Höllenangst, ne, vor Drogen.
Ja, wobei man auch da weiß, für eine Gruppe ist das abschreckend. Es gibt auch eine Gruppe von Kindern, die das anziehend finden.
Ja.
Also die da eher das Interesse eher geweckt wird. Ja, das ist leider so.
Aber man sieht doch den man sieht doch, dass es nicht gut ausgeht.
Ja, aber trotzdem, es ist ja ein Buch über Identifikationsfiguren, über in Anführungszeichen sage ich jetzt mal Helden. Also Christiane F. hatte Fans und das reicht. Und eben, das ist auch die Frage, weil nicht alle Kinder haben Angst vor Absturz. Das ist einfach das Ding. Ich glaube auch, das teilt diese Gruppen. Es gibt Kinder, die eben sagen, oh nein, ich will doch ein gutes Leben haben. Aber es gibt ja Kinder, die schon so vorerkrankt sind, dass sie sagen, ja, ist ja wurscht. Wo ich jetzt zerschelle, ist ja egal und da bin ich wenigstens noch cool davor. Also das gibt tatsächlich, ich habe viele, ich arbeite ja mit drogenabhängigen Menschen. Und nicht wenige davon haben mir erzählt, dass gerade dieses Buch das erste Interesse geweckt hat. Ich glaube deswegen nicht, dass man das über einen Kamm scheren sollte und sagen sollte, nein, darüber reden wir nicht mit Kindern oder so, überhaupt nicht. Aber die Aufklärung müsste zum Beispiel so gehen, dass man dieses Buch liest, zum Beispiel mit einer Gruppe Jugendlicher und dann darüber spricht und dann auch genau diese Aspekte beleuchtet.
Ja gut, ja, ich habe das halt in der Schulzeit tatsächlich gelesen. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie es beleuchtet wurde, weil ich einfach dann so viel Angst hatte. Also, aber auch eine Faszination, ja, ne?
Genau.
Eine extreme Faszination, aber ich dachte mal, auf gar keinen Fall.
Also das hat bei mir, ich habe es auch als Jugendliche gelesen und ich weiß auch, dass ich dachte, nee, ist jetzt nicht so eine geile Idee. So, das war schon mein Fazit von dem Buch, aber dafür brauchst du eben noch gewisse Voraussetzungen.
Ja, ich meine, ja.
Bei der Doku jetzt würde ich auch denken, ja, für viele ist das natürlich so eine Entmystifizierung oder eine Entthronung von so super coolen, reichen Leuten, die den ganzen Tag zugedröhnt sind. Und das ist ja das sozusagen Gangster-Rap-Bild, was gezeigt wird. Und das ist so eine schon Entzauberung dessen, würde ich schon sagen, weil dann am Ende irgendwie ohne Nase da sitzen, völlig entstellt und so weiter, ist natürlich nichts, was man anstrebt. Und wo er sehr klar auch zeigt, nichts daran ist cool,
ja,
gar nichts.
Ja.
So. Das finde ich auch ein sehr, sehr
starkes Bild. Ne?
Ja, genau, und eine starke Leistung, sich das zu trauen und so weiter. Deswegen, das muss ich wirklich sagen, finde ich auch Plus.
Ja.
Trotz allem würde ich auch gerade hier sagen, und das fand ich so ein bisschen das, was mich verwundert hat. Viele sind auf diese Szenen eingegangen, wo der Drogenkonsum eben schon stattfindet zu Zeiten, wo daran gar nichts Glamouröses mehr ist, ne? Also wo es wirklich darum geht, den Körper lebensgefährlich zu riskieren. Und diese Szenen wurden als sehr, ja, haben viel Eindruck hinterlassen quasi. Und da muss ich sagen, also das ist vielleicht aber meine Perspektive, ja klar. Also und das ist in der Doku wirklich nicht schonungslos gezeigt. Also da schläft keiner in seiner eigenen Kotze oder scheißt sich ein im Taxi oder was weiß ich. Also Drogenkonsum und gerade Kokain auch, das wird ja oft sehr verharmlost im Sinne von, ach, das macht ja körperlich kaum abhängig so. Ja, ist ja wurscht. Die Trennung zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit ist auch sinnlos meines Erachtens. Und also daran ist sehr schnell nichts mehr lässig, weil die Menschen, die man an Bahnhöfen unserer großen Metropolen sieht und vor denen man vielleicht auch Angst hat und so, was glaubt ihr, was die konsumieren, denke ich mir so. Was glaubt ihr, sind das jetzt ganz andere Menschen oder was? Das ist genau das, das ist das Ende davon. Und deswegen, also für mich sind diese Teile A, überhaupt nicht überraschend und B, sehr, sehr milde und abgemildert gezeigt. Also, dass man mal Nasenbluten sieht. Also, ja, ich habe Menschen in Behandlung, die komplett einen vollen Grad der Behinderung haben aufgrund von Drogenkonsum. Und es gibt auch, nicht nur Kokain zerstört Körper, es gibt auch zigtausend andere chemische Drogen da draußen, die ganze Menschen auffressen und vernarben lassen, im Rollstuhl bringen, die Extremitäten bilden sich zurück. Und wenn es nur solche Sachen sind, wie dass das Lymphsystem nicht mehr funktioniert und jemand jeden Tag zur Lymphdrainage muss, weil er sonst so viel Wasser im Gewebe hat, dass er kaum noch laufen kann, das sind die Folgen von Drogenkonsum. Und das scheint ja sehr viele Menschen überrascht zu haben. Und deswegen in meiner Perspektive ist das eher milde dargestellt. Jetzt hast du natürlich recht, gerade wenn man diese Zielgruppe erreichen will. Also ich denke, es ist angekommen, das Bild mit der Darstellung. Aber ich finde, tatsächlich frage ich mich auch, warum man da so Hemmungen hat, diese schlechte Seite von Drogen so darzustellen, wie sie nun mal ist.
Ja. Das mit dem Lymphsystem wusste ich noch nicht zum Beispiel. Also ich wusste, dass die ganzen Schleimhäute und so weggesetzt sind. Ich fand, John Cook hat in einem Podcast darüber gesprochen, der ist von dem Podcast Sucht und Süchtig. Der hat in einem anderen Podcast, war der zu Gast, hat darüber gesprochen. Und weil du auch gerade, das frisst den Körper auf, er spricht ja auch davon, das ist so ein Dämon in dir, der den Körper von innen auffrisst.
Ja, das ist auch so.
Und genau das ist ja eigentlich eine total gute Beschreibung. Und ich finde, auch das siehst du in der Doku. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Mhm. Vielleicht hätte man es schonungsloser darstellen müssen. Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die damit schon extrem.
Ja, wahrscheinlich.
Ne? Also ich meine, du siehst dieses Nasenbluten und das ist ja nicht so ein harmloses Nasenbluten, sondern du siehst wirklich ja auch, dass diese Nase dann zerstört ist. Also die Schleimhäute sind zerstört. Ich meine, der ist von der Intensivstation und hat sich 10 Gramm gekauft. Das ist natürlich, das ist mehr als lebensgefährlich.
Ja.
Aber da siehst du ja schon diesen Verfall und ich weiß nicht, ob das nicht manchmal für, ich sag mal, die Leute, die sich jetzt nicht damit so auseinandersetzen, Abschreckung genug ist. Man muss nicht immer den Extremen, man muss nicht immer sehen, wie sich jemand einscheißt und seiner Kotze schläft, um zu begreifen, dass es eine katastrophaler Umstand ist.
Ja, also ich habe das auch gestern ja mit der Person besprochen, mit der ich das geguckt habe und da habe ich das auch geäußert und die meinte dann so, ja gut, aber das weiß man ja nicht, wenn man nicht so einen Beruf hat.
Nee.
Deswegen, ja, das ist wohl so, ja. Das ist ein persönliches Problem.
Also ja, ein PP.
Ich bin, ja.
Also und um da auch direkt vielleicht anzuknüpfen, was diese, es hat ja auch so viele schockiert, ist quasi die Frau, die das so mitmacht.
Mhm.
Aber da wirst du aus Sicht einer Therapeutin ja auch sagen, dass was bei ihm passiert, ich sag mal tagelang wegbleiben, sowas, auch das ist ja nichts, was dich jetzt überrascht, oder?
Nee, gar nicht.
Ja,
nee, überhaupt nicht. Also die Belastungen fürs Umfeld sind enorm. Also selber von der Sucht betroffen sein ist natürlich eine schreckliche Diagnose, die man hat. Aber Angehörige von Suchterkrankten sind wirklich sehr, sehr belastet einfach. Weil es ja auch, es wäre ja leicht, wenn man sagen könnte, ach, da ist jemand einfach ein Arschloch. Aber diese Ambivalenz zwischen, hey, aber die Person, in die ich mich verliebt habe, ist doch so toll. Und dieses andere, dieses Suchtverhalten, das ist ja gar nicht die Person.
Ja, ich finde, sie sagt das ja wirklich, das, was sie gut sagt, ist, ich liebe den Alkohol, den Haftbefehl mag ich nicht. Das ist jetzt leicht bei ihm, sag ich mal, weil es gibt diese zwei offensichtlichen Persönlichkeiten, Haftbefehl und Alkohol. Ja. Aber ich würde davon ausgehen, bei jedem Suchterkrankten hast du diese beiden Anteile. Und wahrscheinlich sagt jeder Angehörige, nee, mein Angehöriger ist der tollste Mensch auf der Welt, aber es gibt leider auch noch den anderen.
Ja, genau. Und in dieser Ambivalenz gefangen zu sein, das ist eben einer der Konflikte, weil ich kann natürlich nicht sagen, hör mal zu, du hast mich jetzt hängen lassen, dann trenne ich mich, weil man ja immer weiß, das hätte die Person ohne die Droge halt nie gemacht.
Ja.
Und deswegen ist es auch schwer, Konsequenzen zu zeigen, auch wenn man das von außen vielleicht leicht denkt. Deswegen, also ich finde, diese Rolle, die die Ehefrau hat, ist ganz, ganz typisch für Angehörige und auch diese Verzweiflung, weil das macht auch mürbe. Also sie zählt an einer Stelle auf, was sie alles versucht hat schon. Und das ist so diese Machtlosigkeit gegenüber der Sucht. Und sie sagt an anderer Stelle, das ist auch sehr, sehr gut dargestellt, ich habe gelernt, es kann nur die Person selber wollen, sonst funktioniert es nicht.
Ja, ja.
Und das ist korrekt, das ist einfach so. Und in dieser Ambivalenz leben alle Angehörigen, auch Kinder von Suchterkrankten. Da ist dasselbe, man liebt natürlich den Elternteil, aber man hasst den Elternteil mit der Droge. Und man sitzt in der Ambivalenz, warum macht der Gesunde in Anführungszeichen immer wieder den Switch in diesen andere Persönlichkeiten.
Und, und da muss man aber einfach nochmal deutlich sagen, das ist kein Switch, es ist nicht wie eine Depression, lach doch mal wieder und geh raus. Es ist genau wie bei einer Sucht, eine chronische Krankheit, die behandelt werden muss und das ist…
Ja, und das ist ein langer Weg.
Ja.
Also wenn es einfach wäre, dann würde, also eine Suchterkrankung ist ja immer beschissen. Dieses, was ja auch oft so gesagt hat, ja, muss man halt aufhören. Ja, Himmel, dann wäre es doch keine Suchterkrankung, wenn man einfach aufhören könnte.
Ja, ja, und ich finde ganz, also das hätte man, müsste man, also das können wir jetzt auch nochmal einmal besprechen, wenn es um Willen gehen würde, ah, das wäre echt schön.
Genau, wobei auch da, also am Ende, es stimmt ja, es ist nur die Person selber kann sich da helfen oder retten und das wird zum Beispiel in der Doku auch gar nicht beleuchtet. Also,
ob er eine Krankheitseinsicht hat?
Nee, das wird deutlich, dass er die nicht hat. Das wird schon sehr klar, wo wirklich ja, es quatschen ja alle an ihn hin und bringen ihn in Kliniken und so weiter.
Auch zum Schluss würdest du sagen, ist die Krankheitseinsicht nicht da?
Das ist die Frage, das wird dann nicht mehr gesagt.
Ja, ja.
So, ne? Er sagt, also die Einsicht ist da, ich bin im Arsch quasi, jetzt mal so. Aber ich weiß nicht, ob die Einsicht da ist, ich bin es wert, dass ich wieder gesund werde. Weil ich glaube, da ist viel, viel Selbsthass dabei. Und das sind ja eben Dynamiken, die das verhindern. Bin ich es selber wert, gesund zu sein oder zu werden?
Das ist aber eine gute Formulierung.
Ja, also das finde ich, sieht man da sehr, sehr deutlich.
Es ist nicht die Formulierung, okay, ich habe diese Krankheit, ich möchte gesund werden, das ist irgendwie zu wenig, sondern wirklich, das ist wahrscheinlich das Größte. Ja, bin ich es wert?
Ja,
das stimmt. Das sieht man bei ihm sehr gut.
Weil sich gesund machen, in Anführungszeichen, das ist sehr zugewandt. Das ist, da investiert man ganz viel in eine Person ja quasi. Und das, wenn ich diese Person hasse, dann warum sollte ich das dann tun? Oder wenn ich gar nicht glaube, dass ich eine gute, gesunde Person bin, zum Beispiel. Das ist hier in dem Fall, ist nicht thematisiert worden, kann ich nicht eindeutig zuordnen, aber diese Person Aykut war ja noch nie ein gesunder Erwachsener. Also ist ja eine reine Theorie, nee, ne? Jetzt hör mal auf mit den Drogen und jetzt werd mal gesund. Oh Gott, was ist er dann? Und auch gerade, wenn da so eine Riesenkarriere dran hängt, ach so, kann er denn auch nüchtern eine Halle mit 7000 People bespielen? Glaube nicht, ehrlich gesagt, ne? Und ist auch egal, wer das glaubt, er glaubt's bestimmt nicht.
Ja, ja, und gerade dieser Gedanke von, kann ich dann überhaupt auch noch so an meine Gefühle, also komme ich so an meine Gefühle ran, die ich dann aufschreibe in irgendwelchen ja. Texten. Das ist natürlich ein langer Weg. Wenn du jahrelang nur an die Gefühle rangekommen bist, wenn du dich ja. betäubt hast ja. unter Drogen und dann Texte geschrieben hast. Ja.
ja.
Ich meine, das erzählt zum Beispiel Kurt Krömer ganz cool, finde ich, in seinem Buch über die Depression, wo er sagt, ich hatte tierisch Angst davor, dass ich nicht mehr lustig
ja,
bin.
Ja, ja.
Und ja, absolut.
Ja, und das ist ja auch ein lange gepflegtes Bild. Also Kunst und Drogen ist ja total verwoben. Und diese Gerüchte, dass man halt wahnsinnig kreativ ist durch irgendwie, was weiß ich, Alkohol, Absinth, was man nicht alles, LSD dazu verwendet hat, das hält sich ja super hartnäckig. Und natürlich ja. glauben Leute das auch selber. Tatsächlich ist das ganz witzig, weil es gibt Studien darüber, ist man halt nicht. Also man ist gar nicht kreativer mit all diesen Substanzen, weil es natürlich die Leistungsfähigkeit krass einschränkt. Und nüchtern ist man eben tatsächlich auch kreativer. Und Kurt Krömer ist ja nach wie vor sehr, sehr lustig, wie wir alle wissen. Und deswegen, also es stimmt so nicht, aber das sind natürlich motivatorische Gewichte, die man an sich trägt, warum man jetzt nicht nach vorne rennt und sagt, geil, ich will gesund werden. Und deswegen auch in diesen letzten Szenen der Doku weiß ich nicht, ob der jetzt sagt, auf jeden Fall ein cleanes Leben ist genau mein Ding. Irgendwie, ne?
Ja.
Deswegen, das weiß ich nicht.
Ja, und auch, man muss ja sagen, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Also, wahrscheinlich hast du das in der Folge von Sucht auch schon gesagt, aber wie stehst du dazu? Ein cleanes Leben würde ja schon durchaus bedeuten, wenn ich ein Konzert habe, ist Backstage wahrscheinlich jetzt sind eher keine Drogen und kein Alkohol in der ersten Zeit, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich persönlich stehe dazu, Daumen hoch. Also ja. ich, das sage ich immer, wenn es einen Button gäbe, wo ich drauf drücke und dann gibt es weder Drogen noch Alkohol noch sonst irgendwelche Suchtstoffe, würde ich sofort drücken.
Nee, ich meine es anders. Ich meine, würdest du jemandem, der suchtabhängig ist, eher dazu raten, Orte zu meiden am Anfang?
Ja, 100 pro.
Also das ist ja ganz interessant. Es gibt ja, würde ich sagen, es gibt gerade bei Alkohol gibt es ja immer dieses, ja gut, aber jemand, der an Alkoholsucht erkrankt ist, der muss schon damit leben, dass um ihn herum getrunken wird.
Nein.
Wo ich ja sage, weiß ich gar nicht.
Finde ich überhaupt nicht.
Muss er das?
Ja, also ich finde das
so
überhaupt
nicht. Muss der
nicht.
Sich in ja. Kneipe setzen? Muss der zu Hause Alkohol rumstehen haben, damit alle anderen sich gut fühlen? Muss der damit leben können, weil Alkohol zur Gesellschaft gehört? Und ich denke immer, also wenn ich mir überlegen würde, wäre mir Alkohol ehrlich gesagt scheißegal.
Ja.
Gegenüber einem Menschen.
Das spiegelt nur das Suchtverhalten der gesamten Gesellschaft wider, dass wir noch nicht mal aus Freundlichkeit, um jemand anderem etwas leichter zu machen. Also wenn ich jemanden einlade mit einer Katzenallergie, dann tue ich auch meine Katze weg. Was soll das denn? Ja, mich regt das auch richtig auf, sowas. Dann würde doch jeder auch verzichten, wenn ich jetzt weiß,
Diabetes.
Ja eben, dann ja. sage ich doch auch nicht, ja sorry, aber wir müssen jetzt hier alle Torte fressen.
Ja, aber wir müssen jetzt hier leider so, alle Torte ja. essen. Du hast zwar Diabetes, aber ja, ist mir egal.
Genau.
Ja, ja, ich sehe es
genau. Also es ist einfach Höflichkeit. So.
Ja, ja. Ich finde, es muss dann nicht keine Torten mehr auf dieser Welt geben. Das ist schon in Ordnung. Aber ich muss mich jetzt nicht in der geilsten Konditorei der Welt treffen.
Genau, sowas. Und deswegen, also an sich kommen Betroffene natürlich nicht um gefährliche, Suchtdruck auslösende Situationen drumherum. Weil es gibt an jeder Ecke Kneipen, Alkohol, sonst was. Leute, die uns Drogen anbieten, an jeder, überall. Das fand ich bei Kokain auch immer sehr beeindruckend, wenn ich morgens mit dem Kinderwagen zur Kita gegangen bin. Da kamen immer die entsprechenden Verkäufer direkt auf mich zugesteuert und na, so, brauchst du was? Und ich denke mir so, das machen die ja jetzt nicht. Das ist ja keine Kaltakquise, sondern offensichtlich gebe ich das Bild einer guten Kundin gerade ab, wo ich mir auch denke so, wow, gut.
Wow, aber Vero, wie interessant.
Ja, ja, genau. Aber man denkt halt abends beim Feiern, aber morgens auf dem Weg zur Kita, dass das auch ein Absatzmarkt ist, finde ich schon beeindruckend.
Na, ich finde es immer beeindruckend, dass es Leute so schockiert, dass es das überall gibt. Und ich denke, hä?
Ja, wo sind die denn
also
gewesen?
Wie oft,
ja,
also,
ja, genau.
Ja, also ja. Wie oft mir schon Kokain unter die
ja.
Nase gehalten wurde, seitdem ich 17 bin.
Ja, auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Also es ist allgegenwärtig. Und deswegen müssen natürlich Betroffene lernen zu widerstehen. Das ist ein Resistenztraining, das macht man auch mit Betroffenen, dass man lernt, solche Situationen zu überstehen, aber die freiwillig aufsuchen. Warum denn? Also nur damit alle irgendwie weiter ihr YOLO-Leben da durchziehen können? Auf gar keinen Fall. Und deswegen, ja, also es ist gerade zu Beginn sehr gefährlich, in schwierige Situationen zu kommen, in ehemalige Konsumsituationen und Leuten das aufzubürden, zusätzlich, weil es ist ja so schon schwer genug. Man hat ja in sich selbst auch Risikosituationen, die kann man ja nicht loswerden. Wenn ich immer in Situationen, wo ich mich klein und überfordert gefühlt habe, konsumiert habe, das kriege ich ja nicht weg. Ich werde mich den Rest meines Lebens, wie wir alle, oft klein und überfordert fühlen. Und das reicht ja schon, sich mit diesen Dämonen auseinanderzusetzen und dann noch zu sagen, nee, wir wollen aber hier Champagnerdusche auf jeder zweiten Party haben. Ja, ist halt scheiße. Ist einfach unfreundlich und sehr, ja auch respektlos einfach den Menschen gegenüber.
Ja, und da kommen wir wieder zur Doku. Das ist natürlich jetzt die Frage, Haftbefehl-Konzert. Wäre ich jetzt gespannt, ob es da einen clean, alkoholfreien Backstage-Bereich die erste Zeit gibt.
Ja, ich würde ihm das wünschen.
Ich auch.
Das ist so ein bisschen auch eine Frage. Es gibt ja viele, die jetzt auf die Doku reagiert haben mit, ah ja, aber abgemolken haben sie alle. Also man hat den Untergang quasi begleitet, weil alle davon profitiert haben. Und das finde ich so ein bisschen, ja, natürlich haben die alle die Hand aufgehalten. Und wenn man diese ersten Beschreibungen von den Universal Music, ist es glaube ich, hört, wie die sagen, ah, voll witzig, der ist hier reingerauscht, hat erstmal einen in den Schwitzkasten genommen und dann den Vertrag irgendwie mit dem Mund unterschrieben und so weiter. Also ich sag mal so, wenn ein Patient von mir so hier reinkommt, dann würde ich halt sagen, okay, Sie müssen bitte nüchtern kommen, so geht das nicht. Also es ist ja logisch, dass der nicht besonders lustig drauf war, sondern dass der komplett high war und unter Drogen stand. Und ich würde jedem meiner Freunde, alle Menschen, die ich kenne, würde ich da zur Seite stehen und sagen, hör mal zu, das ist super schlecht für dich, kann ich dir irgendwie helfen? Und natürlich ist das nicht erfolgt, sondern alle sagen, ja, so ist er halt, ne? Man organisiert ein Konzert für so und so viele und entweder er kommt halt oder er kommt halt nicht. Ich meine, das sind ja alles ganz, ganz schlimme Krankheitssymptome und die sind ja nicht so behandelt worden wie schlimme Krankheitssymptome und das machen viele dem Umfeld zum Vorwurf.
Naja, aber ich muss ehrlich sagen, Universal Music ist jetzt, finde ich, auch nicht dafür verantwortlich, sich um die Gesundheit da jetzt groß zu kümmern, vor allem bei jemandem, bei dem du weißt, die Krankheitseinsicht ist ja gar nicht da.
Ja, genau. Und das sehe ich halt auch so, da haben ja auch Leute privat auch gehandelt und den in Kliniken gebracht und so weiter. Es hat ja nicht funktioniert und deswegen ist es ja ein erwachsener Mann gewesen. Also das ist ja jetzt nicht, dass die da einen 14-Jährigen, das gab es ja auch früher, ne, dass er irgendwie Kinder unter Drogen gesetzt wurden, damit sie bei Filmdrehs besser funktionieren. Das ist ganz schlimme Geschichten, gibt es da aus dem Hollywood der 50er und 60er, ekelhaft. Und auch, dass Künstler in ihrer Leistungsfähigkeit erhalten werden und in Kauf genommen wird, dass sie weiter in die Sucht rutschen, da ist ja jetzt auch Haftbefehl nicht das erste Beispiel dafür. Also von, was weiß ich, Elvis, es gibt auch in den 20ern schon Stars, die ganz offen drogenabhängig waren. Das ist wieder dieses romantisierte Bild vom drogenkonsumierenden Künstler, der halt ach so kreativ ist. Und deswegen, also ich finde auch, man kann dem Umfeld da nicht so viel vorwerfen, aber unserer Gesellschaft natürlich generell. Also wir haben einen viel zu laxen Umgang damit, dass es immer noch an vielen Stellen wird das glorifiziert und für cool gehalten und das sollten wir uns abgewöhnen. Also das muss ich sagen, habe ich null. Also ich finde nichts an diesem Lifestyle irgendwie lässig oder sonst was und ich muss auch sagen, ich habe ja auch selber viele Drogen konsumiert, gerade in meiner frühen Adoleszenz und auch da, also ich hatte nie geile Erlebnisse, die irgendwie cool waren oder so, sondern das war immer scheiße. Also natürlich war das geil, dass man halt für, was weiß ich, paar Stunden nicht denken musste. Also die kurzfristigen Wirkungen von Drogen sind natürlich Hammer, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, super geil. Aber langfristig ist das nie geil. Man bezahlt immer einen so asozial hohen Preis und auch schon in den Anfängen. Also ich bin ja Gott sei Dank von nichts richtig abhängig geworden, weil ich immer bezahlt habe mit schweren depressiven Episoden, aus denen heraus ich auch konsumiert habe. Aber also jeder Betroffene weiß das auch, dass nach wenigen Konsumerlebnissen ist es so, dass der Kreislauf nicht mehr positiv ausgeht. Deswegen, dass wir das so wenig thematisieren, ist ein Problem.
Ich finde es ja ganz spannend. Es gab in Zürich diesen krassen Drogenumschlagplatz. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Darüber habe ich gelesen vor irgendwie einem Jahr. Und Zürich hatte da ein massives Drogenproblem und hat sich überlegt, scheiße, was machen wir? Wir kriegen das da nicht in den Griff. Wenn wir da viele Razzien machen, dann verlagert sich die Szene so und dann kommen sie wieder zurück. Also was machen wir? Dann erwischte so Kleindealer, die
selber konsumieren
und ehrlich gesagt auch, ja, wenn es den nicht mehr gibt, kommt ein anderer. Also das ist überhaupt nicht das Ding. Und dann hat Zürich oder die Stadt hat alle Drogen legalisiert und hat das ganze Geld, was für Gerichtsverfahren, für Polizei, für Razzien, alles, das ganze Geld in Aufklärung investiert. Und das ganze Geld so investiert, dass wir sagen, okay, wir schaffen hier auch Plätze, wo man konsumieren kann und zwar gepflegt und du darfst hier nur mit kleinen Mengen reinkommen, dann kannst du hier konsumieren, man spricht miteinander und dadurch haben die das Drogenproblem da in der Stadt auf diesem Platz total gut eingedämmt. Jetzt ist das eine Aussage, die ich jetzt mit nichts belegen kann.
Ja, aber es ist belegt, da kann ich dir zur Seite stehen, das ist überall belegt, dass die Legalisierung von Drogen im Kampf gegen Drogen generell die cleverste Idee ist. Also diese harten Strafen für Konsumenten oder für, wie gesagt, Kleindealer, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das kann man sich halt jeden Tag angucken in allen Städten, wo das nicht so ist. Also hier in Bremen ist das wirklich absolut lächerlicher Kreislauf, dass man weiß ja, wo die Leute stehen und verkaufen und die werden alle naslang. Gibt es dann hier ein großes Ding, wenn irgendwie politisch das mal wieder irgendwie hier die große Aufräume rausgehängt werden muss, dann werden die alle eingesammelt und einen Monat später stehen die da alle wieder. Es ist lächerlich. Und das hilft keinem Betroffenen, das hilft keinem, das ist einfach an der falschen Stelle angesetzt.
Ja, weil wir viel mehr in Aufklärung gehen müssen. Wir müssen auch viel mehr in Plätze schauen und auch, dass das nicht so geächtet wird. Und da kommen wir nochmal zurück zu dieser Krankheit, dass wir eben sagen, es ist eine Krankheit. Das hat nichts mit Willen zu tun. Ich habe irgendwann auch einmal wieder, gut, aber wenn der Wille nicht da ist, dann kannst du es auch vergessen. Dann wollen die Leute halt auch nicht. Und man denkt so, nee. Nein. Also es muss natürlich ein Krankheitseingeständnis sein und es müssen Schritte ergriffen.
Ja, aber das ist Teil der Arbeit.
Oh,
da fängt die Arbeit an, Motivation zu erschaffen. Dafür haben wir das Motivational Interviewing. Das ist unsere Aufgabe, Ambivalenz herzustellen und Motivation für die Behandlung zu schaffen.
Ja, und dem oder derjenigen auch eine Sicherheit zu geben, es hat nichts damit zu tun, dass du zu schwach bist.
Ja. Das muss die Voraussetzung sein, weil ansonsten ist keiner für irgendwas motiviert. Und auch für betroffene Angehörige ist es auch so, wir haben jetzt gesprochen über diese Ambivalenz, in der man da immer hin und her switcht. Auch da ist es so, da haben wir auch ganz wenig Bewusstsein dafür, wie belastend das ist und dass man da auch gut und gerne in Behandlung gehen kann und sich genau dabei Unterstützung holen kann, dass man eben nicht schwankt zwischen Vorwürfen und völliger Erschöpfung und dann wieder Hoffnung und dann wieder so, ne, also diese Kreisläufe, die ergeben sich im Kleinen wie im Großen. Und dabei unterstützt werden ist auch zum Beispiel eine gute Idee. Deswegen, also auch das war in der Doku ja nicht weiter thematisiert. An sich war ja der Ausschnitt, den jetzt die Ehefrau eingenommen hat, sehr begrenzt, sag ich mal. Und dass daraufhin jetzt auch so Feiereien im Netz stattfinden, was für eine tolle, loyale Frau. Ja, mein Gott, also wie kann man das jetzt noch irgendwie, also da kann man einfach voll des Mitgefühls sein. Da hat man wirklich die Arschkarte, wenn man jetzt diese Person liebt und auch als Vater der Kinder ja schon allein nicht einfach sich umwenden kann und sagen kann, okay, nee, habe ich keinen Bock auf den Scheiß. Deswegen also Mitgefühl 100%. Aber das jetzt in irgendeiner Form glorifizieren, da ist jemand in einer absolut beschissenen Zwangslage und daran ist ja nichts toll. Und die ist ja auch nicht loyal und sagt, mega geil, ich stehe auf jeden Fall hinter dem, sondern die sagt einfach, ja, scheiße, ich kann es halt alles nicht ändern. Das ist ja eine totale Resignation und der Kontrollverlust auf den Punkt gebracht.
Also ich finde schon, dass man sie feiern kann in dem, wie sie damit umgeht. Also ich finde schon, dass man sagen kann, Mann, das aber ist irgendwie eine starke Frau, die das so mitträgt. Hoffentlich geht die daran nicht doch noch am Ende kaputt oder ist kaputt gegangen.
Ja, aber sie ist ja nicht stark aus freien Stücken. Sondern sie ist ja stark aus einer Zwangslage.
Weil sie muss.
Das ist, ja, eben. Sie hat ja gar keine Wahl. Das finde ich erstmal dieses.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Und ich glaube, wenn sie jetzt zum Beispiel gehen würde, würde das nicht als loyal und stark bezeichnet werden. Und das wäre exakt genauso ihr gutes Recht.
Ja. Dann wäre sie genauso stark, ja.
Ja, genau, das ist halt nicht leicht, aber bleiben oder gehen ist ja in dem Fall Pest oder Cholera. Es ist einfach beides richtig scheiße und das hätte sich beides auf jeden Fall überhaupt nicht ausgesucht und deswegen ist es schon so ein bisschen, ich finde insgesamt in dieser Doku sind glaube ich insgesamt zwei Frauen zu sehen. Es ist genau eine weibliche Rapperin zu sehen, wo ich mir denke, Alter, wir haben auch noch mehr weibliche Rapper in diesem Land, so, was ist das denn für eine, naja, egal. Und auch die Perspektive der Frau ist ja schon sehr passiv und sehr, ja, also nicht gerade, also wird jetzt nicht gerade als Macherin dargestellt, so, ne, deswegen.
Ah, nee, findest du nicht, dass sie so den ganzen Laden schmeißt?
Nee, finde ich nicht, weil ich finde zum Beispiel auch, es ist jetzt sehr persönlich und ich will jetzt nicht, jeder kann seine Rolle haben, wie er sie möchte und wenn die jetzt darin total aufgeht, fair enough, so, aber ich habe gedacht, mein Gott, hol dir eine Nanny, bau dir ein Business auf, mach was für dich, weil ich habe so von außen gedacht, das ist ja eine Person, die einfach nur für andere da ist. Für ihren Mann die Eskapaden, für ihre Kinder, für irgendwie, was weiß ich, wer da alles noch was will und so. Mhm. Und dass die da dann auch bei so Konzerten, dieser traurige Blick, wie sie da ihrem Mann beim Untergang zuguckt, also finde ich jetzt nicht gerade eine aktive Rolle. Vielleicht kann die auch nicht anders oder findet das so den besten Weg. Ich will da gar nicht mehr anmaßen, eine Meinung zu haben, aber ich denke, das ist auch eine Möglichkeit.
Mach mal was für dich, ja, okay,
ja, genau.
Das verstehe ich.
Also, genau, aber ich finde das zum Beispiel bei der Ehefrau und auch bei Haftbefehl und bei allen, ich finde, es wird gar nicht dargestellt, was jetzt hilfreich wäre. Also,
ja, das stimmt.
Die Psychiatrie wird immer so mit so diesen dunklen Gängen dargestellt, wo man irgendwie schon die Zwangsjacke um die Ecke erwähnt. Und das fand ich auch nicht sehr günstig. Auch die psychotherapeutischen Gespräche werden ja jetzt nicht lächerlich dargestellt, aber auch wirklich nicht hilfreich. Und ich finde, man hätte doch nochmal erwähnen können, es gibt sehr gute, sehr adäquate Hilfsangebote, die, obwohl das ein Mann ist, der sehr viel Geld hat, ihn offensichtlich auch nicht erreicht haben. Also der eine Teil ist ja, der hat viel abgelehnt und war nicht behandlungsbereit und dann nützt auch das beste Verfahren natürlich nichts. Aber ich finde, man bleibt schon in der Doku so zurück. Ja, da hast du jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst es irgendwie alleine abstinent zu werden oder du hast halt irgendwann keine Nase mehr. Und ich sag mal so, dazwischen gibt es jetzt doch noch ein paar Abstufungen. Und das finde ich schon ein bisschen schade, dass nicht so aufgezeigt wird, was wäre denn jetzt eine geile Idee? Weil es gibt eine Menge geile Ideen da.
Ja, genau. Die Frage ist natürlich immer, wie zeigt man das auf? Ich hätte es cool gefunden, wenn man am Ende der Doku, ich glaube, das ist nämlich nicht passiert, hey, wenn ihr damit struggelt.
Auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch gedacht.
Geht zu eurem Hausarzt, wendet euch an die Drogenberatungsstellen. Der Weg ist das, weil es gibt auch nicht nur in der Türkei eine sehr gute Klinik.
Das muss, ja, das fand ich auch schräg.
Auch.
Ja, das fand ich auch total
so
schräg. Ja.
Dass man da nicht am Abspann nochmal irgendwie sagt, hey Leute, oder ehrlich gesagt am besten am Anfang.
Ja, auch weil viele explizite Darstellungen von Suizidalität da gewesen sind. Also es gab auch Bilder von dem Vater, also fiktive Bilder, aber das sind Trigger. Und auch diese Szene, wo er in der Notaufnahme landet, ist ja eindeutig suizidal motiviert. Also das finde ich auch.
Hat er ja auch gesagt.
Das finde ich die einzige Sache, die so ein bisschen komisch ist, wo dieser Fahrer so sagt, so hä, ja, dann ist er aufgewacht und dann war er sauer, dass er gelebt hat. Habe ich gar nicht verstanden. So, okay. Also das ist eigentlich sehr leicht zu verstehen. Und das fand ich so ein bisschen.
Weil er wollte nicht mehr leben. Und er ist auch dann gegangen, nicht mehr zu leben.
Ja, eben. Deswegen, ich fand, da kann man eigentlich nichts nicht dran verstehen. So, das fand ich so ein bisschen. Also ich finde auch, wir sollten das Thema nicht aus der Gesellschaft komplett raushalten, aber Hilfsangebote müssten dahin. Und es hätte zum Beispiel auch erwähnt werden können, dass eben Suizidalität in Familien gehäuft auftritt, weil das eben Ansteckungsgefahr birgt. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses, wie sich Generation für Generation die Dinge wiederholen. Das ist schon auch sehr unkommentiert, weil es wird dann viel dargestellt, mein Vater war nie da und ich musste dann ganz alleine und dann hat er sich halt auch noch suizidiert und ich war so wütend. Und das ja im Kontrast, dass er exakt dasselbe Bild eines Vaters gerade abgibt. Das fand ich auch ein bisschen unkommentiert, sagen wir mal. Wobei man ja jetzt auch nicht alles einordnen muss und alles kommentieren muss. Aber ich fand, das war so ein bisschen, es wirkte ein bisschen unreflektiert dargestellt.
Hättest du dir gewünscht, dass eine Therapeutin zur Sprache kommt da mal? Und das einordnet und sagt hier, ja, gerade mit dem Vater.
Ja,
ne?
Genau.
Und auch mit dieser Depression, die anscheinend in der Familie liegt.
Genau, also ist die Frage, man kann ja jetzt auch nicht die Dynamik von so einer Story kaputt machen und dann komme ich da im weißen Kittel mit einem Zeigestock rein und zeig mal an Schaubild, wie das jetzt so hier ist. Also,
ganz wichtig mit dem Stethoskop.
Genau.
Damit man auch sieht, du bist ein Arzt.
Ja, das ist natürlich, kann man jetzt auch nicht machen, aber man hätte schon das irgendwie, also ich hätte mir an mehreren Stellen gewünscht, dass Dinge, dass Hintergründe etwas mehr in den Vordergrund gebracht worden wären, weil was mir auch total gefehlt hat, neben dem, wie denn eine adäquate Behandlung aussieht, ist auch zum Beispiel, das haben wir jetzt kurz gestreift, auch in dem, wie man denn Kinder wirklich abhalten kann, ist es jetzt, indem man sie zuschmeißt mit Büchern, wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja, das hätte ich, wäre auch noch eine Frage gewesen an dich. Ja, genau. Was macht man wirklich? Wie geht man wirklich damit um? Ja.
Genau, weil auch die persönliche Geschichte von Haftbefehl sehr, sehr schön aufzeigt, was die strukturellen Probleme sind.
Ja.
Also, warum sind diese Kinder völlig, also da hat ja niemand geholfen. Ein so ein Jugendzentrum wurde mal erwähnt, aber die hätten ja als als Kind wirklich gute psychologische, psychotherapeutische Hilfe gebraucht. Da hätte das Jugendamt, die hätten eine Familienhilfe gebraucht. Die sind gar nicht zur Schule gegangen. Warum fällt das nicht auf? Und da ist es ja damals, ist ja jetzt eine Weile her, wie heute, haben wir riesige Defizite.
Ja, das ist das Ding. Ich habe tatsächlich an meine Mutter gedacht. Die hat in einem sehr schwierigen Stadtteil unterrichtet.
Ja.
Und hatte auch mal eine Schülerin, bei der dem klar wurde, sie muss nachts Drogen verkaufen.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass meine Mama an ihre Grenzen kam, weil sie sagte, ich schicke da die Polizei nicht hin zu der Person nach Hause, weil das bringt gar nichts. Sie hat mit dem Jugendamt gesprochen, sie hat mit Sozialarbeitern gesprochen. Und irgendwann hat sie mit der Person einfach ausgemacht, pass auf, versuch mal dreimal die Woche zu kommen. Ich sehe, dass es anscheinend nicht geht, mit Ärzten gesprochen. Und sie sagte, ich kam irgendwann, kann ich es alleine dann nicht mehr handeln. Und vor allem in so einem Stadtteil ist das eine Person, um die ich mich gerade hier gefühlt 20 Stunden kümmere.
Ja.
Und da sieht man mal, das ist auch in diesen Frankfurter Ghettos und so, da braucht es mehr Hilfe.
Ja, genau.
Da braucht es mehr Angebote.
Auf jeden
Fall. Das Jugendzentrum, wo er gerappt hat und gesagt hat, es war krass und dann war er die ganze Zeit da. Genau.
Ja, ja, genau. Und deswegen, also womit deine Mutter da konfrontiert war, das ist ja Alltag für ganz viele Menschen, die mit Kindern arbeiten. Also und es gibt viel, viel zu wenig Ressourcen. Weil Lehrer, das ist ja gar nicht deren Aufgabe, ne? Warum gibt es nicht mehr Schulsozialbetreuer? Warum gibt es nicht mehr Schulpsychologen? Warum gibt es nicht mehr Anlaufstellen? Warum gibt es nicht niederschwellige, anonyme Angebote zuhauf für jedes Kind? Und das ist die Sache, weil in diesem Film wird es null, also auch mal aktivistisch angezeigt, dass eben Rassismus und strukturelle Benachteiligung von migrantischen Kindern und von Kindern generell, dann Armutsfolgen und so weiter, werden einfach gar nicht beleuchtet, sondern es wird einfach so dahingestellt und so schicksalshaft, man hat da Glück und Pech, so. Und das ist es ja nicht. Das ist ja nicht zufällig, wer hier in diesem Land Pech hat. Der Zugang zu Bildung wird immer, immer schlechter für Menschen aus sozial benachteiligten Vierteln und Gesellschaftsschichten. Und das wird halt überhaupt nicht angesprochen. Und das finde ich schade, weil die Dokumentation so viele Menschen erreicht, wäre das halt cool gewesen, jetzt solche Diskussionen mal anzustoßen. Genau, ja.
Ja, ja, weil man muss sagen, und da ist natürlich so, wir wissen alle, dass es einen Mangel an Psychotherapieplätzen gibt.
Ja.
Aber es gibt vor allem Mangel da. Also es gibt einen Mangel, dass da auch sozial.
Prävention.
Prävention ist alles.
Ja.
Und dass es jetzt einer aus diesem Viertel, das muss man auch mal sagen, jetzt gut, wen gibt es in Frankfurt noch? Moses Pelham gibt es noch. Es gibt bestimmt so ein paar Rapper.
Ja.
Also es gibt bestimmt RapperInnen in den Vierteln. Aber das ist ja prozentual ein Mikroanteil.
Ja,
und
die
anderen Kinder gucken sich das an, wo Haftbefehl, der rappt über seine schwierige Kindheit, der verarbeitet das alles, mache ich auch. Ich meine, wie viele von denen haben wir, die haben es nicht geschafft.
Ja, ja, genau.
Die werden nicht 30 Jahre später in einer Doku gezeigt, wo er dann auch wahrscheinlich einen Batzen voll Geld natürlich mitverdient hat, zu Recht, ist ja auch in Ordnung, macht sich da auch mega nackig und so. Aber die Aufklärungsarbeit, das wird gar nicht gezeigt. Ich frage mich mal allerdings jetzt in Zeiten von Social Media und in Zeiten, wo jetzt zum Beispiel wir auch im Podcast darüber sprechen, es ist immer so die Frage, ob es quasi beabsichtigt wurde, dass man da jetzt nicht dran spricht, sondern weil man weiß, das stößt jetzt was an und dann wird hoffentlich viel drüber gesprochen. Weißt du, was ich meine?
Nee, ich habe es nicht kapiert. Sorry.
Naja, dass wir sagen, wir machen den Film und erzählen die Geschichte so, wie sie ist, ohne da jetzt einen TherapeutIn hinzusetzen, ohne jetzt auf Hilfsangebote und so hinzuweisen, weil wir uns erhoffen, durch Social Media, durch Podcasts wird es dann aufgegriffen und weitergeleitet.
Das weiß ich nicht, aber ich finde, man hätte das trotzdem auch, man muss ja nicht dann die ganze Zeit, wie gesagt, ne, da muss ja jetzt keiner dann bildungsbürgertumsmäßig dann so eine belehrende Stimme aus dem Off kommen oder so. Das ist ja auch, fuckt ja auch ab und ist ja auch keine coole Geschichte dann. Deswegen, aber ich finde schon, also es gibt ja auch kritischere Dokumentationen und das war schon sehr vorsichtig erzählt, also sehr, keine Ahnung, so episches Theatermäßig, so einfach nur so, ja, so ist es jetzt halt. Keiner kommentiert, keiner ordnet ein und ich finde aber, es wurde ja trotzdem mit Bildern bestimmte Haltungen erzeugt, wie zum Beispiel eine loyale Ehefrau, die alles über sich ergehen lässt, ist irgendwie eine coole Sache. Das ist ja das, was bei vielen angekommen ist. Das ist vielleicht nicht beabsichtigt gewesen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass da angekommen ist, ach ja, eine gute Klinik zum Drogenentzug ist auf jeden Fall eine coole Sache, die man aufsuchen sollte, sondern ich glaube schon, dass da deutlich geworden ist, ja gut, wenn du dann ganz am Ende bist und dir irgendwie schon das Blut aus allen Löchern kommt, dann kannst du in so einen dunklen Flur gehen mit 70er-Jahre-Stühlen, wo du dann irgendwie zwangsmäßig festgehalten wirst. Auch diese Darstellung, so war es ja nun mal, dass jemand dagegen seinen Willen festgehalten wird, ist ja auch eine Sache, das stimmt gar nicht. Also das ist vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne die türkischen Gesetze nicht. Und aber auch hier kann man nicht eine Vollmacht unterschreiben lassen von irgendwem, vor allen Dingen unter Drogen. Und dann sagen alle, na gut, jetzt wirst du halt eingesperrt gegen deinen Willen. Das ist nicht möglich. Das ist ja, mein Gott, wie viele Angehörige da draußen werden sich gedacht haben, scheiße, das will ich auch. Aber wir können...
Warte, wenn ich jetzt eine Vollmacht, also wenn ich eine Vollmacht hätte über eine Person, dann könnte ich den nicht einweisen?
Nee. Also es sei denn, es wird jemand mit einem richterlichen Beschluss, kannst du gegen deinen Willen eingewiesen werden. Und da muss nachgewiesen werden, dass du akut eigen- oder fremdgefährdet bist. Und da kriegt auch nicht dann dein Bruder, mit Verlaub, die Vollmacht und darf jetzt dann entscheiden oder deine Frau oder was weiß ich wer, sondern das ist eben eine neutrale Person in der Regel. Deswegen, das suggeriert halt so, als, ich meine, stell dir mal vor, deine Schwester kommt jetzt um die Ecke und sagt, nö, mit der Anna, das finde ich jetzt nicht mal okay, hier unterschreib mal und lässt sich dann in die geschlossene Anstalt bringen, da irgendwie Anstalt, auch dass ich das schon sage, ne, psychiatrische Klinik ist es ja. Und in die geschlossene gegen den Willen der Menschen kommt man nur mit richterlichem Beschluss und das wird immer wieder überprüft. Also es gibt da Ausnahmen, wo sich Leute drüber hinwegsetzen. Es gibt schreckliche.
Das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob das in der Türkei einfach anders ist.
Das kann ich mir vorstellen. Also in dem Fall war es ja auch so. Aber also es gibt auch Gegenbeispiele, wo Menschen lange aber festgehalten werden. Gerade in Bayern gibt es so ein paar wirklich schreckliche Dokumentationen, kann man sich auch mal reinziehen, wo Leute aus widrigen Gründen in Psychiatrien festgehalten werden. Aber das ist gesetzeswidrig. Das ist nicht erlaubt.
Darüber kannst du mit mir leider nicht sprechen, weil das meine größte Angst
ja,
ist.
Ja, und das ist ja auch von vielen die größte Angst im Sinne von, sie gehen deswegen nicht in psychiatrische Einrichtungen, wo sie aber adäquate Hilfe bekommen würden. Also und deswegen finde ich solche Darstellungen immer so, oh, weiß ich nicht. Ne? Also die Bilder der Hilfsangebote waren blutspritzende, piepende Maschinen, wie Leute da, also diese Reanimationsszene fand ich auch so ein bisschen, ja gut Leute, ne? Die Ärzte so, irgendwie 20 Ärzte, die sich gegenseitig anbrüllen und so weiter, fand ich auch nicht besonders realistisch dargestellt, ist ja auch eine Form, Gefühle zu erzeugen. Deswegen, es ist ja keine epische Erzählung gewesen, wo einfach nüchtern die Fakten gezeigt wurden, sondern es wurden Gefühle erzeugt und bestimmte Stimmungen und ich finde, da hätte man auch mehr Stimmung machen können, was denn politisch in Frankfurt-Offenbach schon gelaufen ist. Wie viel Geld fließt denn in den Stadtteil? Was gibt es denn da für soziale Projekte? Wer ist denn da engagiert oder so? Hätte ich, also den Exkurs, der hätte mich jetzt nicht totgelangweilt, sage ich so.
Ja, absolut, wo ich dir recht gebe. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das fällt dir natürlich auf, weil du das ganz schlimm findest, weil ich finde mich würde jetzt so eine Klinik nicht abschrecken, weil ich ja weiß, wie so eine, also ich würde sagen, alles klar, mir geht's nicht gut. Nee, dann gehe ich jetzt in die Klinik, gehe auch ins Krankenhaus, wenn ich was habe. Aber es schreckt auch viele Leute ab, ins Krankenhaus zu gehen, ne, muss man sagen. Aber das stimmt natürlich, dieser dunkle Gang und dann dieses Wischiwaschi, nee, er hat da was unterschrieben.
Genau, und jetzt kommt er hier nie wieder raus.
Wusste das gar nicht. So, jetzt kommt er nie wieder raus. Das ist halt, habe ich auch gedacht, so, wups. Ich habe in dem Moment nur gedacht, hä, aber wenn man unter Drogeneinfluss sowas unterschreibt.
Ja, genau, das ist natürlich Quatsch.
Das ist ja für gar nicht rechtens. Jetzt, wie gesagt, wir wissen nicht, wie es in der Türkei ist. Vielleicht sind die auch deswegen in die Türkei gefahren, das kann natürlich sein. Und weil man genau wusste, der wird hier in der Klinik nicht bleiben.
Das haben sie ja auch schon gemacht. Und das, ja, genau.
Haben sie ja gemacht so und man kann einfach, und das ist etwas, was mich interessiert und das hätte ich gut gefunden. Das wäre halt geil gewesen, wenn er das gesagt hätte. Ey, ohne diese Klinik hätte ich das hier nicht überlebt und mir ist jetzt auch klar, dass es in Deutschland super viele Angebote gibt. So, das wäre geil. Vielleicht würde man sagen, er ist gar nicht authentisch Haftbefehl, aber vielleicht wäre es authentisch Aykut, der da was gelernt hat in der Klinik und sagt, Leute, weil die Message, die er hat nicht die Message gebracht, Jungs, ich weiß, ich habe immer gesagt, ist mega geil mein Leben, mein Leben ist richtig kacke, ich bin drogenabhängig und lasst die Finger von dem Scheiß. Und hier habe ich übrigens jetzt eine Stiftung gegründet und die kümmern sich darum, dass wir in Frankfurt-Offenbach mehr machen.
Ja, das, können wir mal reingeben?
Vielleicht, Teil 2. Ne? Also, wenn hier Embarak hat das doch gemacht. Der war doch der Produzent. Liebe Grüße. Das wäre jetzt von uns, wäre das.
Ein Tipp.
Vielleicht kann man das nochmal nachträglich reinschneiden. Ja, genau. Einfach mal so. So eine Message wäre vielleicht richtig ja. gut gewesen.
Na, dafür sind wir ja da.
Weil wahrscheinlich reden jetzt auch wieder die gleichen Menschen darüber, die eh darüber reden. Wir beide reden darüber, Sucht und Süchtig spricht ja. darüber, irgendwelche gesellschaftskritischen Podcasts. Aber ich sag mal so, ich denke nicht, dass die Mehrheit von Haftbefehl-Leuten jetzt sagt, oh, da höre ich mir ja mal den gesellschaftskritischen Podcast an.
Ja. Ja, ja. Alles in allem, finde ich, kann man das gut gucken. Das ist auf jeden Fall gutes Entertainment und viel Stoff zum Reden und Nachdenken. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache, oder?
Ja, ganz genau. Also jetzt, wo wir drüber sprechen, natürlich gibt es jetzt viele Sachen, wo man noch hätte sagen können, hätte man so und so machen können. Ich finde es als Anstoß total richtig.
Ja.
Ich finde es mutig, sich da so nackt zu machen.
Auf jeden Fall.
Das muss ich echt sagen.
Ja.
Und ich möchte hier die wahre Geschichte erzählen. Was einmal noch angesprochen wurde, ist, dass man jetzt so über Straftaten etc. jetzt nicht so viel von Haftbefehl geredet hat. Also ich sag mal, der Rapper Haftbefehl wurde jetzt in seinen kritischen Texten jetzt nicht so tief beleuchtet, aber es ist ja auch seine Geschichte. Er sieht das wahrscheinlich auch nicht so.
Ja.
Wenn es dann eine Doku über Haftbefehl also so gibt, dann würden da wahrscheinlich noch andere Aspekte mit reinfließen, wie diese Fahrt da in diesen Kiosk. Hast du es gesehen auf Insta zufällig?
Nee.
Es gibt so ein Video, da fährt ein SUV in einen Kiosk rein. Und es sitzt aber kein Fahrer mehr drin und kurze Zeit später sieht man halt, dass so anscheinend Haftbefehl ins Auto dahinter einsteigt und man vermutet wohl, dass er das gefahren ist, aber darüber wird so gar nicht berichtet.
Ja, ja, ja.
Also erstmal ist es ein guter Anstoß und ja. es zeigt einfach auf, was wir noch für Arbeit hier haben.
Ja, ja genau und dafür finde ich auch, ist das eine gute Anregung.
Ja, liebe Vero, danke für diese Einordnung. Das finde ich total spannend, weil ich war von der Doku echt geflasht.
Ja.
Und ich finde es jetzt gut, irgendwie da mit dir drüber zu sprechen und es nochmal anders einzuordnen, obwohl wir uns ja beide einig sind, dass die auf jeden Fall lohnenswert zu gucken ist.
Ja.
Vor allem vielleicht ja auch sogar für Leute, die sie jetzt noch nicht geguckt haben und vielleicht die jetzt gucken und auf Veros Worte hören, die sagen, ja gut, das ist halt echt milde dargestellt, was da passiert.
Ja.
Also wir haben noch eine Menge an Arbeit, die auf uns alle zukommt in den nächsten Jahren, gerade was Aufklärungsarbeit betrifft und auch der Umgang mit psychischen Krankheiten. Der Gang in so eine Klinik ist eben nicht der dunkle Gang und dann sitzt man auf 70er-Jahre-Sesseln.
Ja.
Seid euch wirklich dessen bewusst, Kliniken sind freundlich hell und ihr habt solche kompetenten Menschen wie Vero da sitzen.
So sieht's aus.
Deswegen möchten wir euch einfach auf den Weg geben, wenn ihr irgendwie struggelt mit Substanzen, wenn ihr struggelt mit Depressionen, erster Weg ist immer ein guter Weg zum Hausarzt. Es gibt Drogenberatungsstellen, es gibt psychotherapeutische Angebote. Wendet euch an die. Es gibt genau die Drogenhotline, die können wir euch auch noch in den Shownotes verlinken.
Ja.
Seid achtsam mit euch, seid liebevoll mit euch. Du hast mal zu mir irgendwann gesagt, liebevolle Güte, sich selbst und jedem anderen.
Ja.
Und in diesem Sinne, macht's gut und bis bald, liebe Vero. Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Ah, der zeichnet nämlich auch erst jetzt auf. Jetzt zählt er immer so komisch schäbig rückwärts.
Ach so, bei mir steht schon 12 Sekunden.
Ja, witzig, weil bei mir zählt er erst 3 Minus runter und dann wieder rauf. Vielleicht war es das.
Das war es bestimmt und das passiert bei mir nicht.
Ja.
Geil, jetzt haben wir schon direkt am Anfang was für die Outtakes.
Ja, stimmt. Das klingt doch richtig dämlich, wie man so diese Uhr anstarrt und dann so, hä? Wir können auch zählen, ne? Wir haben so viele Talente.
Deswegen sind wir der beste Podcast.
Ja, wir sind aber die letzten Renaissance-Menschen. Wir können alles.
Was mir jetzt gerade einfällt, Vero, ist für die Leute, die diese Doku noch gar nicht gesehen haben, könnten wir vielleicht ja auch einen kurzen Zusammenfassung machen.
Stimmt.
Ja. Also ich meine, weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen oder ob du es davor.
Ja, ja genau. Ja, worum geht's denn, Anna?
Ja, also
das müsste man viel offener konsumieren und auch so.
Das müsste man nicht offener konsumieren, glaube ich.
Das müsste man offener kommunizieren. Habe ich konsumieren gesagt?
Du hast konsumieren gesagt. Das müsste man offener konsumieren, meiner Meinung nach.
Ja. Nicht konsumieren, ist das Fazit.
Ich finde es ja, und ich hab in dem Moment nur gedacht, ja, absolut. Gut, Vero, ich habe das Gefühl, du möchtest jetzt mal aufhören, nicht?
Ja, weil, ach so, das müssen wir aber schneiden. Nee, weil eine Stunde.
Ich weiß, aber ich merke es. So dieses, ich sehe immer nur so diesen Blick und denke, sie will aufhören.
Geil. Ich hätte gar nicht, dass man dir das so anmerkt.
die Antwort nur noch so, ja, ja, genau.
Mhm. Nee. Ja, hast recht. Ja, 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 ja.
Nee,
ja.
Nee. Ja, also im Großen und Ganzen kann man gucken. Tschüss.
Overall nicht schlecht.
Dann bin ich mal ab. Ich hab in dem Moment nur gedacht, ja, yeah. Ja.